Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Freunde, am 3. November im Jahr 2004 stand er wegen Mordes in Frankreich vor Gericht. Der 70-jährige ehemalige Busfahrer Emile Louis. Die Schuld des Angeklagten stand nach Angaben der Polizei zweifelsfrei fest. Er hatte mehrere Morde begangen. Zwischen Anklage und Verteidigung war aber umstritten, ob die Mordvorwürfe nicht inzwischen verjährt seien. Denn 30 Jahre lagen zwischen der Tat und der Anklage. Ein Antrag der Verteidigung auf Vertagung des Verfahrens wurde abgelehnt, aber nun musste man noch den Spruch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte abwarten. Dort hatten nämlich die Anwälte von Louis beantragt, die Verjährung seiner Taten anzuerkennen und eine weitere Verhandlung und Verfolgung der Sache auszuschließen. Tja, wie ist das? Können Morde eigentlich verjähren? Kann das sein, dass der Mord an einem Menschen nach einer Reihe von Jahrzehnten plötzlich sein Gewicht verliert und dann zu den Akten gelegt werden kann? Befragt man die Bibel, ist die Auskunft eindeutig, eine Verjährung gibt es nicht. Denn Gottes Wort präsentiert einen Bericht über den nachweislichen ersten Mord der Menschheitsgeschichte und macht jenseits allen Zweifels deutlich, es ist nichts verjährt, es ist nichts vorbei und es kann auch nichts zu den Akten gelegt werden. Eine unverjährte Geschichte oder der Mörder Kain und sein Bruder Abel heißt darum heute am Volkstrauertag das Thema dieser Predigt. Miteinander wollen wir herausfinden, was damals im ersten Mordfall der Weltgeschichte geschah und was die Ereignisse mit uns und mit unserem Leben zu tun haben könnten. Aber öffnen wir zunächst die Akten und nehmen wir zur Kenntnis, was sich damals zugetragen hat. Wir hören als Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 16. Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen. Nun wurde sie schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Danach bekam sie seinen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr sah freundlich auf Abel und sein Opfer. Aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Doch Kain sprach seinen Bruder an und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da sagte der Herr zu Kain, wo ist Abel? Dein Bruder. Der entgegnete, ich weiß nicht, bin ich etwas ein Aufpasser? Was hast du da getan? Erwiderte Gott. Hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, denn du hast ihn mit dem Blut deines Bruders getränkt. Wenn du ihn künftig bebaust, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Als ruheloser Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren. Da sagte Kain zu dem Herrn, deine Strafe ist zu schwer für mich. Ich werde sie nicht ertragen können. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und auch vor dir muss ich mich verstecken. Als ruheloser Flüchtling werde ich umherirren und jeder, der mich findet, kann mich erschlagen. Nein, erwiderte der Herr, ich ordne an, wer Kain erschlägt, wird siebenfach bestraft. Und er machte ein Zeichen an Kain, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen, wenn er ihm begegnete. So verließ Kain die Nähe des Herrn und siedelte sich östlich von Eden an, im Land der Heimatlosigkeit. In Not. Amen. Die Geschichte der Menschheit beginnt mit einem Mord. Doch Kain, heißt es da, sprach seinen Bruder an, und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Die Geschichte der Menschheit beginnt mit einem Mord. Und leider ist das keine längst überholte, keine längst verjährte Geschichte aus der Kinderstube der Menschheit, keine Familientragödie aus primitiver Vorzeit, kein verstaubtes Relikt aus der Mottenkiste der Vergangenheit. Schön wär's, wenn's so wäre, aber dem ist nicht so. Sondern tatsächlich verhält es sich eben so, dass sehr viele Probleme, die die Menschen im Zusammenleben haben, bis heute immer noch mit Gewalt gelöst werden, aus welchen Motiven auch immer. Die Geschichte von dem Mörder Kain und seinem Opfer Abel, die spielt sich also gewissermaßen zu jeder Zeit und an jedem Ort ab, wo Menschen zusammenleben. Die Kain- und Abel-Tragödie läuft leider live, auch bei uns in unserem Land. Es ist eine ganz und gar unverjährte Geschichte. Also, die Geschichte der Menschheit beginnt mit einem Mord. Faktisch ist diese Geschichte eine einzige Kette von Morden, und diese Kette reicht bis zu uns. Wir hängen mit drin. Erster wichtiger Punkt heute Morgen, ein Ereignis, das immer noch nicht vorbei ist. Zunächst mal hat dieser Mord unter freiem Himmel eine Vorgeschichte. So wie jeder Mord immer eine Vorgeschichte hat, mit der sich der Mord anbahnt. Die Verse 1 bis 5 unseres Predigttextes schildern diese Vorgeschichte eindringlich und klar. Adam, so heißt es da, hatte mit seiner Frau Eva geschlafen, nun wurde sie schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann erworben mit dem Herrn. Danach bekam sie seinen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Beide Brüder bringen Gott ein Opfer. Jeder baut einen Altar und verbrennt darauf seine Opfergabe. Abels Opfer wird angenommen, Kains nicht. Und natürlich stellt sich sofort die Frage, welchen Grund könnte Gott gehabt haben, nicht auf Kains Opfer zu achten? Nun, ich glaube, die Antwort ist sehr einfach. Weil Kain nicht mit dem Herzen bei der Sache war. Denn schließlich, Gott ist doch kein Despot, der aus reiner Willkür und ohne jeden Grund sich von einem Menschen abwendet, oder? Das würde überhaupt nicht zu seinem Wesen passen, das ja bekanntlich Gerechtigkeit, Liebe, Erbarmen und Licht ist. Nein, der Grund, warum Gott Kains Opfer damals nicht achtete, liegt darin, dass Kain nicht mit dem Herz bei der Sache war. Von Abel heißt es, dass er das Beste von den neugeborenen Lämmern seiner Herde als Opfer brachte. Also Abel setzte das Beste und Wertvollste ein, was er hatte. Wird ja ausdrücklich so gesagt. Von Kain hingegen heißt es, dass er vom Ertrag seines Feldes ein Opfer brachte. Das heißt, er griff nach den nächstbesten Feldfrüchten und präsentierte sie vor Gott auf dem Altar. Das Opfer war für ihn mehr oder weniger eine Pflichtübung. Sein Herz war nicht bei der Sache. Vielleicht hat Kain geglaubt, dass Gott sich mit seiner Pflichtübung zufrieden geben würde. Vielleicht hat Kain auch geglaubt, die Beziehung zu Gott liefe auf die Erledigung von Formalitäten hinaus. Aber das tut sie nicht und hat sie nie getan. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus ist immer eine persönliche Angelegenheit, niemals etwas Formales. Aus Formalitäten besteht die Religion. Aber das Leben mit Gott besteht aus einer echten Beziehung, die sich sehr persönlich gestaltet. Gott ist immer zuerst daran interessiert, dass unser Leben ihm gehört. Und wenn unser Leben ihm nicht gehört, dann sind alle Opfer, alle Leistungen, alle Gelübde, alle Anstrengungen vor ihm wertlos. Er achtet nicht auf sie. Wir können alle Gottesdienste mitmachen. Wir können uns für soziale Belange einsetzen und uns daran abarbeiten bis zur Erschöpfung. Wir können für Benachteiligte einstehen, für die Underdogs. Wir können für Gerechtigkeit kämpfen. Wir können menschliche Nöte lindern helfen, bis wir ausgebrannt sind. Wenn unser Herz, wenn unser Leben nicht Jesus gehört, ist das alles verloren und wertlos vor Gott. Eine junge Frau sagte mir vor ein paar Jahren einmal, als die Frage auf dieses Thema kam, Folgendes. Sie sagte, ja, wozu habe ich denn im Konfirmandenunterricht all die Gesangbuchlieder und Bibelsprüche auswendig gelernt? Wozu habe ich damals all die Mühe aufgewendet, wenn das jetzt vor Gott gar nichts einbringt? Sie war der Meinung, Gott müsse doch diese Leistung anerkennen. Sie wollte ein Geschäft machen mit ihm. Und sie war sehr enttäuscht und übrigens auch erbittert, als sie hörte, dass Gott als erstes ihr Leben will und nicht ihre Leistung. Genauso war es bei Kain auch. Gott wollte sein Leben und nicht seine Pflichtübung. Und das konnte Kain nicht ertragen. Er wurde zornig, er wurde finster. Und es erfasste ihn ein Neid auf seinen Bruder. Und es kam ein Rachedurst auf in ihm. Und er ging los und erschlug seinen Bruder. Aus Neid, aus Rache, aus Hass. Das ist die Kains-Gesinnung. Hauptsache, meine Ansprüche werden erfüllt, der Rest ist mir egal. Hauptsache, ich komme zum Zug, alles andere ist gleichgültig. Hauptsache, ich bin am Drücker, der andere ist ohne Belang. Das ist die Kains-Gesinnung. Der Neid, der Rachedurst, der Hass. Heute ist jedem vernünftigen Menschen klar, die Methode Kains führt zu nichts. So wird kein Frieden. Und doch geht die Geschichte weiter und weiter und weiter, wiederholt sich, passiert wieder und wieder und wieder. Natürlich, ich gebe das zu, geschieht das Morden heute in der Regel eleganter. Es geschieht technisch vollkommener und umfassender. Die Methoden haben sich ein wenig verfeinert. Oder sollte man sagen, vergröbert. Überlegen wir mal, im Krieg 1870-71 gab es 54.000 Gefallene. Im Ersten Weltkrieg gab es 2 Millionen Gefallene. Im Zweiten Weltkrieg gab es 3.250.000 Gefallene und 3.350.000 Ziviltote. Und das sind nur die Zahlen aus Deutschland. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch die anderen Völker Millionen Tote hatte, zum Beispiel die damalige Sowjetunion, 7 Millionen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg weit mehr als 300 gewaltsame Konflikte mit Millionen Toten gegeben hat. Die meisten dieser Konflikte schafften es nie in die Fernsehnachrichten. Und schließlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass jährlich weltweit Millionen Menschen im Mutterleib gemordet werden. Allein in der Bundesrepublik werden es in diesem Jahr wieder mehrere Hunderttausend sein. Und das in einem Land, das zu den reichsten Ländern der Erde gehört. Die Geschichte von Kain und Abel ist also mitnichten eine verstaubte Geschichte aus der Frühzeit der Menschheit. Die spielt sich heute noch ab und wir alle spielen irgendwie mit. Wir alle, denn keiner ist raus. Keiner ist raus, nur weil er noch keinen erschlagen hat. Die Kains-Gesinnung fängt eher an. Es gibt Seelenmord durch Gewaltvideos, es gibt verschwiegene Gewalt in Ehen und Familien, es gibt Gewalt gegen Frauen, es gibt Rufmord mit der Zunge und der Zeitung und dem Internet und den sozialen Medien, es gibt Mobbing und Intrigen. Und jeder, der andere hasst, ihnen Böses oder gar den Tod an den Hals wünscht, hängt schon mittendrin im mörderischen Kains-Spiel. Die Kainsgesinnung bringt also Zerstörung mit sich, immer. Und sie hat eine Wurzel, und das ist der Neid. Kain war neidisch. Als er sah, dass es mit seinem Bruder Abel so schön aufwärts ging, da, so heißt es, wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Es packte ihn der Neid. Und auch dies ist eine Sache, die sich wiederholt. Immer und immer wiederholt. Es geht uns heute, trotz Hartz IV und trotz Corona-Wirtschaftsrezession, immer noch unvergleichlich viel besser als jemals irgendwelchen Menschen vor uns. Wir leben reicher, länger und bequemer. Und trotzdem ist der Neid nicht weniger geworden. Oder haben Sie den Eindruck, der Neid läuft aus? Das scheint mir ein sehr bemerkenswertes Phänomen zu sein. Man sollte doch denken, dass der Neid eigentlich irgendwann mal enden müsste. Also ich meine, wenn die Menschen so im Großen und Ganzen alles bekommen haben, was sie brauchen, so könnte man doch denken, dann müsste es doch irgendwann mal so laufen, dass der Neid in ihnen zur Ruhe kommt. Ich hab doch alles. Aber merkwürdig, das tut der Neid nicht. Im Gegenteil, der Neid geht mit. Der Neid wächst mit. Immer. Wer wenig hat, ist neidisch auf den, der mehr hat. Wer genug hat, ist neidisch auf den, der mehr als genug hat. Wer im Überfluss lebt, ist neidisch auf den, der als Verschwender leben kann. Wer reich ist, ist neidisch auf den, der steinreich ist. Wer steinreich ist, ist neidisch auf den, der sich Multimillionär nennen darf. Der Multimillionär beneidet den Milliardär. Und die Multimilliardäre beneiden sich gegenseitig, weil jeder von ihnen der größte und reichste und beneidetste Multimilliardär sein möchte. Der Liedermacher Konstantin Wecker hat vor Jahren mal ein Lied geschrieben. Das trägt den Titel »Genug ist nicht genug«. Was für ein Unsinn. Natürlich ist genug genug. Natürlich. Der Gedanke, dass genug nicht genug sein könnte, kann nur aus einem Herzen kommen, in dem der Neid wohnt. Also der Neid wächst mit. Er kommt niemals von selbst in uns zur Ruhe und daran kann man eins sehen. Daran kann man sehen, wie kaputt wir sind. Wie kaputt. Und wie krank. Von Natur aus. Und daran kann man sehen, dass wir Erlösung brauchen. Erlösung, nicht weniger. Nicht kirchliche Sozialisation. Sonst bleibt die Kainsgesinnung unser Schicksal. Und Gott warnt Kain, als er ihn sieht, wie er da giftig vor Neid herumläuft. Verse 6 und 7, der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Du musst es sein, der über sie herrscht. Also es war Gott durchaus nicht egal, was aus Kain werden und ob er sich sein Leben ruinieren würde. Er warnte ihn deswegen und sagte, passe auf, es droht Gefahr, Neid ist Sünde, du aber herrsche über die Sünde. Das heißt, niemand hat Kain damals gezwungen, die Sünde des Brudermordes zu begehen. Niemand. Kain hat vorher mit seinem Willen zugestimmt. Er konnte, oder besser, er wollte sich nicht beherrschen. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Das gilt auch heute für jeden einzelnen Menschen, der Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hat und in einer persönlichen Beziehung zu Gott lebt. Wir müssen nicht sündigen. Sündigen tun wir immer dann, wenn wir vorher laut oder leise mit unserem Willen zugestimmt haben. Und deswegen kann auch niemand die Verantwortung für sein Tun einfach ablehnen. Und so verwundert es nicht, dass Gott den Kain damals zur Verantwortung gezogen hat, als er die Untat begangen und seinem Bruder das Leben genommen hatte. Er stellte ihm eine sehr merkwürdige Frage. Zweiter Punkt, heute Morgen eine Frage, die immer noch nicht verstummt ist. Vers 9, da sagte der Herr zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Der entgegnete, ich weiß nicht, Bin ich etwa sein Aufpasser? Was hast du da getan? Erwiderte Gott. Gott zieht Kain zur Verantwortung. Er fragt ihn, wo ist dein Bruder Abel? Und die erste Antwort Kains ist eine Lüge. Ich weiß nicht. Und das stimmt nun wirklich nicht. Kain weiß es sehr genau. Aber er versucht, Gott auszuweichen, und Gott lässt sich auf diese Tour nicht ein. Verstehen Sie, Menschen können wir täuschen und austricksen, das ist gar nicht so schwer. Aber Gott nicht. Bei ihm klappt das nicht. Gott verlangt unerbittlich Antwort von Kain. Und daran kann man eines sehen, Gott kann schrecklich unerbittlich sein. Jawohl, Gott kann schrecklich unerbittlich sein, wenn es um die Wahrheit geht. Kain muss antworten. Aber seine zweite Antwort ist eine Frechheit. Bin ich etwa sein Aufpasser? Fragt er. Soll ich vielleicht auch noch auf den aufpassen? Bin ich etwa für den verantwortlich? Ja, Kain ist verantwortlich. Und wir sind es auch. Wir sind mitverantwortlich für das Leben der Menschen, die sich in unserem Lebensumkreis bewegen. Und Gott fragt Sie und mich heute und möglicherweise, Harry hat es vorhin angesprochen, auch im letzten Gericht, wo ist dein Bruder? Wo ist dein Nachbar? Gott fragt das. Er entlässt uns nicht aus unserer Verantwortung für unseren Nächsten. Er betrachtet unser Leben nicht als Privatsache, so nach dem Motto, my home is my castle, was kümmert mich, was nebenan geschieht, nach mir die Sintflut. Oh nein, Gott fragt nach den Menschen in unserem Lebensumkreis. Er fragt danach, ob wir Verantwortung übernommen haben für die Menschen um uns herum, in unserer Straße, in unserem Haus, an unserem Arbeitsplatz, wo immer. Wo ist dein Bruder, Mensch? Verstehen Sie, keiner von uns kann sich rausreden vor Gott und sagen, bin ich etwa der Aufpasser meines Nachbarn oder der alten Frau von gegenüber? Kain konnte sich so nicht rausreden und wir können es auch nicht. Gott stellt uns in die Verantwortung für Menschen, die irgendwie Teil unseres Lebens sind. Er lässt nicht zu, dass wir uns ins Private zurückziehen wie die Weinbergschnecke in ihr Haus. Gott fragt nach, wie es um diejenigen steht, die sich in unserem Lebensumkreis bewegen. Gott fragt uns zum Beispiel nach den Kindern in unserem Land, die nie geboren wurden. Und wenn Gott so fragt, wo sind eure Kinder, dann fragt er das nicht, weil er es nicht wüsste. Er weiß genauso gut wie Sie und ich, wo sie sind. Abgetrieben im Rahmen der Gesetze, ausgeschabt und getötet im 2., 5., 7. und 8. Monat. Jawohl, auch dann noch. In Hannover. Weggeschmissen in die Mülltonnen der Frauenkliniken. Rund 1000 Mal am Tag passiert das bei uns in unserem Land. Rund 1000 Kinder werden täglich nicht geboren, weil man diesen Schwächsten der Schwachen, die nicht schreien können, das Recht auf Leben verweigert. Und Gott fragt nach. Überlegen wir mal ein bisschen. Es ist immer viel vom Selbstbestimmungsrecht der Frauen die Rede, wenn es ums Thema Abtreibung geht. Das kann man erst mal verstehen. Aber bitte, wen kümmert das Selbstbestimmungsrecht des kleinen Menschen, der noch nicht geboren ist und dem das Leben verweigert wird? Wen kümmert's? Und wer schützt dieses, sein Recht? Ist es zu viel verlangt, ein vielleicht wirklich ungeplantes Kind, das aber nun mal da ist im Bauch der Mutter, ist es zu viel verlangt, dieses Kind 9 Monate lang auszutragen und es dann zur Adoption freizugeben? Ist es zu viel verlangt? Und warum ziehen so schrecklich viele Paare die Tötung ihres Kindes vor? Und weiter. Seit wann rechtfertigt die Behinderung eines Ungeborenen seinen Tod? Für viele Menschen, manchmal sind das sogar Ärzte, ist es normal geworden, so zu denken. Ein Ungeborenes mit Behinderung, das ist nichts wert. Nicht gelungen, ist nichts wert. Das kann weg. So denken und empfinden mittlerweile ziemlich viele. Aber ist ein kleiner Mensch mit einer Behinderung etwa kein Mensch? Ist es kein Mensch? Es ist doch auch ein Mensch, von Gott gesehen und geliebt und gewollt. Und noch weiter. Warum hält sich noch immer hartnäckig die Behauptung, dass ein Embryo bis zur 12. Woche nur ein anonymer Zellhaufen sei? Ich weiß nicht, wie oft ich das höre. Das ist eine Lüge. Das ist einfach falsch. Denn ein Embryo in der 12. Woche und auch schon längst davor sieht aus wie ein Mensch. Und es ist auch ein Mensch. Wir haben alle mal so angefangen, oder? Und sitzen heute hier. Es ist nur halt ein kleiner Mensch. Und seit wann bitte rechtfertigt Kleinheit ein Todesurteil? In der Bibel, im Buch der Sprüche, findet sich folgende eindringliche Aufforderung, Sprüche 24, 11 und Sprüche 31, Vers 8. Da heißt es: Errette, die man zum Tode schleppt, und entzieh dich nicht denen, die zur Schlachtbank wanken. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache all derer, die verlassen sind. Bedrückend aktuell, denn die Stummen sind natürlich auch die Hunderttausende von Embryos, die keine Stimme haben, die nur einen stummen Schrei aussenden können, bevor man sie mit der Kürette absaugt oder sie mit der Giftspritze tötet. Und die man zum Tode schleppt, das sind natürlich auch all jene Ungeborenen, deren Todesurteil im Mutterleib auf dem OP-Tisch vollstreckt wird. Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache all derer, die verlassen sind. Das ist ein Wort an uns. Gott wird einst danach fragen. Ich weiß nicht, was Gott da im Einzelnen fragen wird und wie das sein wird. Unser Bibeltext sagt es nicht und es ist auch nicht so wichtig. Aber fragen wird Gott und seine Fragen werden ins Schwarze treffen. Und darum, wenn morgen in unserer Gegenwart, wenn in Ihrer Gegenwart Abtreibungen mal soeben leichthin gerechtfertigt, für selbstverständlich erklärt oder energisch eingefordert werden, oder wenn in Ihrer Gegenwart Lebensschützer und Abtreibungsgegner, wie zum Beispiel die von Kaleb, die sind uns ja besonders nahe, wenn die verhöhnt und als ewig Gestrige verunglimpft werden, dann sind wir dran. Dann ist es an uns, den Mund aufzumachen und zu widersprechen und zu widersprechen und zu widersprechen. Und die Stimme zu erheben für die Stummen und uns angreifbar zu machen für sie und Nein zu sagen, auch wenn man uns danach vielleicht attackiert. Wir alle tragen an dieser Stelle Verantwortung. Denn darin besteht das Wesen des Menschen, dass er eine Verantwortung hat und Gott antworten muss. Nicht wir fragen Gott, nicht wir ziehen Gott zur Verantwortung. Dazu sind wir zu klein. Gott ist es, der die Fragen stellt. Und er ist es, der uns zur Verantwortung zieht. Denn das unschuldig vergossene Blut in unserem Land, das schreit zu ihm. Hörst du nicht, fragt Gott, das Blut deines Bruders aus dem Acker zu mir schreien? Und so ist es wirklich. Für uns und unsere menschlichen Ohren hat unschuldig vergossenes Blut keine hörbare Stimme, natürlich nicht. Aber für Gott, der das Leben und das Blut geschaffen hat, schreit es. Die Erde unseres Planeten ist blutgetränkt und niemand weiß die genaue Zahl der Verbrechen. Aber Gott weiß Bescheid und es gibt keine Tat, für die er nicht Rechenschaft fordert. Denn er ist der Anwalt der Wehrlosen und Verfolgten. Und er ist der Rächer aller Menschen, denen Unrecht geschehen ist. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr, heißt es in der Bibel im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 35. Und weil Gott der Rächer ist, darum brauchen wir uns nicht mit der Rache zu befassen. Für uns ist es dran, die Stimme zu erheben und zu widersprechen. Rache und Vergeltung sind Gottes Angelegenheit, nicht unsere. Für uns reicht es zu wissen, jeder Schwangerschaftsabbruch läuft vor Gottes Augen ab und alle, die daran Verantwortung tragen, werden von Gott unerbittlich danach gefragt werden. Das ist aber Sache von Gottes Gericht, nicht unsere. Und weil es Gott mehr auf die Vergebung als auf die Vergeltung ankommt, darum schützt er bis zum großen Gericht sogar den schuldigen Menschen auf Erden, wie hier den Kain. Denn als Kain zur Strafe für sein Verbrechen als Flüchtling das Land verlassen muss, da fängt er an, tja, und fließt über vor Mitleid. Aber nicht etwa Mitleid mit seinem erschlagenen Bruder, sondern Mitleid mit sich selber. Als seine Schuld herauskommt, da ergreift ihn das Selbstmitleid. Verse 13 und 14, da sagte Kain zu dem Herrn, diese Strafe ist zu schwer für mich. Ich werde sie nicht ertragen können. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und auch vor dir muss ich mich verstecken. Als ruheloser Flüchtling werde ich umherirren und jeder, der mich findet, kann mich erschlagen. Selbstmitleid statt Reue. Das ist sehr menschlich und sehr verbreitet. Es gibt Menschen, die im Laufe ihres Lebens viele Fehlentscheidungen getroffen haben, die alle Warnungen in den Wind schlugen und die dann irgendwann vor den Zerstörungen stehen, die sie im Leben anderer angerichtet haben und vor den Zerstörungen, die sie in ihrem eigenen Leben angerichtet haben. Und sie zerfließen in Selbstmitleid über so viel Zerstörung. Und natürlich ist das oft auch tragisch, klar, ist auch oft tragisch. Nur zur echten Reue finden die meisten den Weg nur schwer. Fest steht jedenfalls, dem Kain hilft weder sein Selbstmitleid noch sein Lamentieren. Gott schickt ihn fort, aber er gibt ihm auch eine Chance, indem er ihm das Kainszeichen aufdrückt. Letzter Punkt heute Morgen ganz rasch, eine Chance, die immer noch nicht vertan ist. Verse 15 und 16, nein, erwiderte der Herr, ich ordne an. Wer Kain erschlägt, wird siebenfach bestraft. Und er machte ein Zeichen an Kain, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen, wenn er ihm begegnete. So verließ Kain die Nähe des Herrn und siedelte sich östlich von Eden an, im Land der Heimatlosigkeit, in Not. Niemand weiß, was das für ein Zeichen war, das Kain da bekommen hat. Aber so viel ist doch klar, dieses Zeichen war für Kain die Chance zu leben. Es war für Kain die Chance zu leben, dieses Zeichen. Und genau an dieser Stelle sind wir Menschen dem Kain von damals sehr nahe, denn auch uns gibt Gott ja eine Chance. Und das Zeichen dafür, das ist das Kreuz, an dem Jesus hängt. Auch er ein Ermordeter. Auch er einer, dessen Blut zum Himmel schreit. Aber sein Blut schreit nicht nach Rache, sondern nach Vergebung. Die Bibel sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, das Blut von Jesus Christus macht uns rein von aller Sünde. Und das heißt, wer sich seine Sünde abwaschen lässt, wer also durch Jesus Vergebung für sich in Anspruch nimmt, kommt nicht in Gottes Gericht. Und landet nicht in der Hölle. Der wird davor gerettet. Deshalb wird Jesus sich kreuzigen lassen. Deshalb sein Leben gegeben als Sühneopfer für unsere Schuld. Und deshalb ist das Kreuz das Rettungszeichen. Das Rettungszeichen schlechthin. Wegen dieses Zeichens gibt es Hoffnung. Hoffnung für Leute, die mit der Kainsgesinnung herumlaufen. Wegen dieses Zeichens gibt es Hoffnung für die, denen kein Mensch mehr eine Chance gibt. Hoffnung für die, deren Taten zum Himmel schreien. Hoffnung für die Seele Schwerverletzten, die Versager, die Feiglinge, die gescheiterten Existenzen. Wegen dieses Zeichens gibt es übrigens sogar Hoffnung für die Ordentlichen, die Braven, die Unauffälligen, die Kains mit der Tarnkappe. Wegen dieses Zeichens, dem Kreuz, an dem Jesus hängt, haben wir alle noch eine Chance. Denn in uns allen, Pastor inklusive, steckt die Kainsgesinnung. Neid, Hass, Rache, Gedanken, ja, das kennen wir. In unser aller Leben gibt es Dinge, die zum Himmel schreien, auch wenn sie nicht alle rausgekommen sind. Aber uns allen bietet Gott in diesem Zeichen des Kreuzes Vergebung und Neuanfang an, egal was war. Also, Gott gibt uns noch eine Chance. Er gibt uns die Chance, dass die alte Kainsgesinnung aus uns herauskommt und etwas Neues anfängt. Aber ohne Jesus schaffen wir das nicht. Ohne ihn bleibt alles, wie es war. Ohne ihn geht's weiter, wie gehabt, mit Neid und Hader, mit Vergeltung und Groll. Seien wir ehrlich, ohne ihn wird nichts. Jesus hat am Kreuz noch seinen eigenen Mördern vergeben. Er hat uns damit ein Beispiel hinterlassen. Und ein Zeichen dafür, dass doch noch alles anders werden kann mit uns. Das heißt, wenn es noch eine Hoffnung gibt für diese von Hass und Unversöhnlichkeit und Feindschaft und Neid vergiftete Welt, dann ist er es, Jesus, Gottes Sohn, Retter, der am Kreuz sein Leben gab, für die Schuld einer verlorenen Menschheit. Amen.